Ja, wir haben den Jamie unter ein Segen Gottes gestellt, dass er gesegnet und darf gesegnet sein und verändert werden im Laufe seines Lebens. Und wer von uns möchte gesegnet sein? Gut, gute Voraussetzung für die Predigt heute Morgen. Wer von uns möchte verändert werden? Auch gute Voraussetzung. Tipptopp, dann habe ich ein leichtes Spiel heute Morgen. Ja, es geht um einen Jamie, es geht um einen James, es geht um einen Jakob. Und zwar passt das so sehr, ich habe mir Gedanken gemacht, ja, über was könnte ich predigen. Manchmal passt das ja gerade zu einer Segnung, der Jakob, wie er gesegnet ist worden. Sie sagen, wo er dürfen empfangen. Und wir werden hineinschauen in die Geschichte von Jakob im Alten Testament. Und werden sehen, da ist nicht immer alles rund gelaufen. Er hatte eine problematische Jugend gehabt. Und wir schauen an, wie er zum Gesegneten ist worden, der Prozess. Und wir werden hier mehrere Jahrzehnte anschauen. Mehrere Jahrzehnte, bis er wirklich zum vollen Segen gekommen ist. Ob schon Verheißungen da waren, ob schon eigentlich Gott ihm Zusagen gemacht hat. Aber an diesem Punkt war er einfach noch nicht. Und sein Lebensstart, wenn wir hier hineinschauen, ist übrigens eben Jakob, bedeutet eben der Beschützt. Aber es kann eben auch heissen, der Fersenhalter oder, ein bisschen böser ausgedrückt, der Fiesling. Und der Kampf war von Anfang an, Rebekka konnte keine Kinder haben. Und das war in der damaligen Zeit sehr, sehr dramatisch. Der Stammhalter, der fehlt, beziehungsweise Gott straft sie. Und der Isaac betet zum Herr und der Herr heisst, er hörte Isaacs Gebet und Rebekka wurde schwanger. Die beiden Kinder in ihrem Leib stießen sich jedoch und sie seufzte. Ja, super Start. Zwilling, was sie erwartet und sie seufzt schon während der Schwangerschaft und ist frustriert und sie sagt, und wo verstanden? Sie haben auf Kind gewartet und jetzt ist sie an dem Punkt, wo sie bereits in der Schwangerschaft offenbar Schwierigkeiten hat. Warum muss mir so etwas passieren? Sie hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf Kind. Ja, muss man so sagen, oder? Und sie befragt den Herr in dieser Sache. Und der Herr hat eine wunderbar ermutigende Zusage für sie. Zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib oder in deinem Schoss. Sie wollen bereits da drinnen anfangen, gegeneinander streiten. Super, also das ist ja mega ermutigend. Das eine wird das andere unterwerfen. Der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Als die Zeit der Entbindung kam, brachte Rebekka tatsächlich Zwillingsbrüder zur Welt. Der erste, der herauskam, war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt. Sie nannte ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus, der hielt Esau an den Fersen fest. Darum nannten sie ihn Jakob, Hinterlistiger oder Fersenhalter. Der macht von Anfang an ein grobes Faul. Ja, stell dir vor, jetzt Olympiade und irgendeiner ist auf dem Zieleinlauf und nachher kommt einer von hinten und ist eigentlich hinten dran, packt den vorne dran, zieht ihn zurück. Versucht ihn zurückzuziehen, um Erster zu sein. Letztendlich, um Erster zu sein. Wir haben eigentlich diese Situation hier, oder wir können es auch fürs Shooten so verwenden, dann wird es ja offensichtlich nachher mit einer gelben oder vielleicht sogar mit einer roten Karte gekennzeichnet, wenn einer den Ball auf dem Fuß hat und eigentlich vor dem Tor steht und dann kommt der und zieht ihn zurück und haut ihn zu Boden, dann ist das ein ganzes grobes Foul, oder? Und eigentlich haben wir diese Situation, da ist offensichtlich, also wenn die Bibel das beschreibt und sie umschreibt sogar, was da hier wird passieren, also Gott sagt das ja, das ist ein Kampf von Anfang an. Und der eine will unbedingt eigentlich der Erste sein. Er möchte der Erste sein. Und das kommt schon bei der Geburt. Also, dass er den Fersen festhält, der ist hinterlistig. Er versucht eigentlich hier die unmittelbare Verbindung. Oder so, es kommt ihm fast so vor, er möchte ihn wieder zurückziehen, dass er dann der Erste ist. Hoppla, ich habe etwas Falsches gedrückt. Und dann, sie Jahre später. Und wir sehen, die Typen sind völlig unterschiedlich. Also es sind sowas von unterschiedlichen Typen. Der eine, schon vom Aussehen her, das ist ein Wilder, das ist der Esau, das ist ein Kämpfer. Der ist gern draussen in den Wäldern und auf den Feldern. Der ist gern draussen am Arbeiten und betätigt sich als Jäger. Man muss heutzutage aufpassen, was man sagt, so ein Mannsbild, oder? Und dieser, der Jakob, ist eher so der Fein mit einer feinen Haut. Dieser, der Esau, eben sehr behaart. Und da ist eher der Heimhöck, der Jakob. Der hat sich offensichtlich eher bei der Mutter auch viel aufgehalten. Wahrscheinlich, so kommt es mir ein bisschen vor, auch mit dem Rezeptbuch von der Mutter auf der Schoss hat er mal dieses oder jenes ausprobiert. Und ist auf jeden Fall eher der Fein. Und eines Tages hat er ein neues Rezept ausprobiert, vielleicht Linsen mit wunderbaren Gewürzen aus seinem Gärtchen, so einen fein duftenden Eintopf. Und sein Bruder, so steht es, kommt heim von der Jagd oder von den Feldern und hat einen Mordshunger. Einen Mordshunger. Und wir kennen die Aussage, die in der Werbung auch gebraucht wird, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und wir wissen, für was das dort geworben wird, ist ein Snickers. Dann geht es dir wieder gut. Und ich kenne auch Leute, die sind tatsächlich, wenn sie hungrig sind, dann werden die zur Diva. Tatsächlich, grantig und irgendwie, ja, ist nicht so angenehm. Also dann, die sind gescheiter etwas zu essen, oder wir schauen, dass sie etwas zu essen überkommen, dass es nicht mehr so grantig ist. Und offenbar haben wir hier ein kleines ähnliches Problem. Der Esau kommt erschöpft heim von der Jagd. Und der Jakob, das ist jetzt der biblische Text, ich habe es ein bisschen ausgeführt, hat eben gekocht und er sagt, hey, gib mir schnell etwas von dem roten Zeugs, von dem roten Zeugs da. Es interessiert nicht einmal, was das ist. Es schmeckt einfach fein und er möchte essen. Ein Kohldampf. Und der Jakob, der ist gerissen. Er ist eben der Grissnig, er ist der Hinterlistig, so ein bisschen der Fies. Ja, gern, Esau, wenn du mir das möchtest. Du darfst es gern haben. Aber eine kleine Bitte hätte ich noch. Hey, das Erstgeburtsrecht. Du bist ja zuerst. Also, wenn mir das gibst, dann gibt er. Und du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das kommt hier zum Ausdruck. Ja, ist kein Problem. Der Vater lebt ja noch lange. Also, was kümmert mich das? Das ist ein Augenblicksmensch. Jetzt und sofort will ich das essen. Jetzt will ich meinen Hunger stillen. Und ihn kümmert, und hier haben wir einen Kern von dieser Geschichte, ihn kümmert das zukünftige Erbe in dem Moment noch nichts. Wir haben ja zusammen die Reihe durchgenommen, vergelt's Gott oder arbeiten für Gottes Lohn. Hier haben wir ein Paradebeispiel. Wenn es einfach darum geht, so nach dem Motto der Augenblicksmensch, jetzt und sofort, ich will einfach das Leben geniessen und haben und machen, was ich will. Was kümmert es mich, was irgendeinem vielleicht kommt und so. Das ist mir gleich. Und hier haben wir den Esau, das ist mir im Moment einfach gleich. Jetzt und sofort will er hier die Suppe oder den Eintopf auftischen überkommen. Nun, um was geht es denn eigentlich da hier? Das Erbe, das Erstgeburtsrecht. Das bedeutet ja nicht, dass er gar nichts überkommt. Aber es bedeutet, dass der Erstgeborene erstens mal der Chef der Sippen ist und der doppelte Anteil überkommt. Der doppelte Anteil überkommt vom Erbe, vom Zukünftigen. Und der Chef der Sippe ist, Der Segensträger. Und das ist ihm, dem Esau, im Moment gleich. Aber dem Jakob ist das einfach sehr, sehr wichtig. Und er will das unbedingt. Und wir sehen eben, der Augenblicksmensch, der Esau, ihm ist irgendwie das Erbe nicht heilig genug. Er sagt, ich sterbe vor Hunger. Ich sterbe vor Hunger. Ja, also gestorben wäre er auch nicht. Gerade. Und er sagt, das ist die Aussage aus der Bibel, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Das ist ihm völlig gleichgültig gewesen. Ganz anders der Jakob. Ihm ist das heilig gewesen. Ihm ist das Größte gewesen. Ihm ist das sowas von wertvoll gewesen. Das Erstgeburt, das Erbe, das zukünftige Erbe, das Segen überzukommen. Und ihm ist das das Höchste. Und darum sagt er, nur dann, dann kannst du essen. Gesagt, getan, wir gehen weitere viele Jahre zurück. Oder in dieser Geschichte, die sind älter und älter geworden, die Jahre sind ins Land gezogen, es hat tatsächlich keinen Einfluss gehabt. Es hat absolut null Einfluss gehabt, das Erstgeburtsrecht auf die zwei Jungs hier, die völlig unterschiedlich sind. Aber dann kommt der Moment, wo der Vater, der Isaac, weiss, ich bin alt und sehr gebrechlich, ich habe nicht mehr so lange zu leben und ich möchte jetzt meinen Erstgeborenen Sohn der Segen sprechen über ihn und ihm alles Gute wünschen und ihm im Gebet einfach nur das Beste mitgeben. Und das vernimmt auch Rebekka, die Mutter von diesen zwei Söhnen. Und sie hört das und sie hat Panik. Wow, jetzt müssen wir etwas unternehmen. Sie bildet zusammen mit dem Jakob, mit ihrem Lieblingssöhnchen, ein Planungskomitee. Wie machen wir das? Das geht nicht, dass der Isaac, euer Vater, jetzt dem Esau, dass der Segen spricht, weil das steht dir zu. Und der Isaac sagt, hey Esau, du bist mein gross und stark Bub. Ich möchte jetzt dir segnen. Aber hey, wir möchten das nicht einfach so, sondern gang, hol mir etwas. Gang auf die Jagd. Tu irgendein Feins. Ein Reh oder was weiß ich was, ein Lecken und dann du es zubereiten. Du weißt, wie ich es gerne habe. Mach schön zart, ich kann nicht mehr so beißen. Auf jeden Fall, mach es mir zu Weg. Und der Esau will natürlich das Beste, das Schönste gehen lecken und braucht seine Zeit. Und dann kommt der Jakob und der Rebekka auf einen ganz fiesen Plan. Und sie sagen, du, währenddem jetzt der Esau weg ist und das Wild versucht zu lecken und nachher zu zubereiten, hey, wir haben einen anderen Plan, das geht schneller. Wir tun geschwind zwei Ziegenböcken lecken auf der Weide oder im Stall. Das geht natürlich schneller, wenn er das irgendwo jagen. Und nachher tun wir das zubereiten, so wie er es gern hat. Und dann gehst du rein und gehst dich als Esau aus. Und dann wird er die segnen. Aber der Jakob hat Bedenken, logische Bedenken, und sagt, ja, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich bin nicht so behaart und ich bin ganz ein anderer Typ. Und Rebekka hat eine fiese Idee und sagt, schau, da hast du mehr als seine Festkleider, ist ja nicht da, er hat das nicht gemerkt. Was sie sich bei sich aufbewahrt hat, zog sie Jakob an, wickelte die Felle der beiden Ziegenböcken um seine Hände, habe ich eigentlich mitnehmen, so Fell von Schaf, um das eigentlich zu demonstrieren, oder? Und tut ihn da so auskleiden, und nachher geht der Jakob zu seinem Vater und sagt, mein Vater, und dann wird schon hellhörig, ein bisschen gehört hat er noch, wer bist du, mein Sohn? Und der Jakob, ich bin Esau, dein ältester Sohn. Wow. Da geht hier eine falsche Identität an. Eine völlig falsche Identität. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Setz dich auf und iss von meinem Braten, damit du mir deinen Segen geben kannst. Isaac ist ein bisschen skeptisch. Erstens mal sagt er, wir müssen den ganzen Text lesen, seine Stimme, das ist doch eigentlich die Stimme von Jakob, aber irgendwie ist er gleich verunsichert. Und wie kannst du das dir so schnell finden können? Und dann, das muss man sich mal geben, was hier der Jakob sagt. Was er hier sagt, was ist das für ein Lügner, ein hundsgemeiner Lügner, der Jakob? Der Herr, dein Gott, schickt es mir. Es bringt ihn noch Gott ins Spiel. Das zeigt mir Folgendes. Der Jakob hat hier ein riesiges Identitätsproblem. Er hat das Problem, dass er der Zweitgeborene ist. Er hat das Problem mit seinem Namen, dass er der Hinterlistige ist. Er hat das Problem, dass er nicht der Doppelte zu sagen hat. Er hat so viele Probleme. Und er gibt sich hier aus als einen anderen, weil er sagen von einem anderen will. Und er geht vor, jemand anders zu sein. Und das ist manchmal auch unser Problem. Dass wir versuchen, jemand anders zu sein. Er geht hier an, ich bin der Esau, ich bin der Starke, ich bin der Behorte, ich bin der Erstgeborene, ich bin der Erbe und ich möchte es jetzt. Und er möchte das sagen, unbedingt. Aber schaut, Gott will immer das segnen, wo wir sind. Gott hat einen Plan. Gott will immer nur das segnen, wenn wir wirklich sind. Der Jakob ist ein Egoist, ein Macher, einer, der das Segen unbedingt will. Und manchmal wollen wir jemand anders sein. Wir wollen vorgeben, etwas anderes zu sein. Die ganz fromme Familie. Ich möchte sein wie der oder die Biografie, Hudson Taylor und so weiter. Ich möchte dem noch eifern und ich möchte auch das sein. Aber wir sind es nicht. Und wir strengen uns vielleicht an, um das zu sein, was wir möchten sein. In ihrer Jugend aufgewachsen, in einer grossen Gemeinde mit einem starken Pastor, der umgereicht ist worden von Gemeinde zu Gemeinde und von Veranstaltung zu Veranstaltung. Und nachher bin ich bei der Zeltmission mit jeden oben Tausenden von Leuten. Und Leute, die zum Glauben gekommen sind, mit diesen grossen Evangelisten, Pauls, Krise, Friedold Vogel und so weiter, Jans. Und als ich nachher in vollzeitlich Dienst bekam, ich habe gemeint, mir ist so. Und mir hat Erfolg. Und die Gemeinde muss so und so sein. Und dann versucht man, das nachher zu machen. Und es geht nicht so. Und es geht vielleicht sogar noch hinten zu raus, bergab. Und mit dem können klar zu kommen. Wir möchten vielleicht auch so einen lieben Ehepartner wie der Anger. So fromme Kinder. So gut ankommen wie der Anger. Und so weiter. So die Karriere können machen. Auch die Gaben haben wie der Anger. Und dann haben wir plötzlich so, wir möchten das irgendwie noch machen oder dem noch helfen, bis er in die Gemeinde bauen. Und dann versuchen wir bestimmte Strategien umzusetzen. Von Amerika eingeführt. Und dann wird es klappen. Und dann ist interessant, er muss auf Flucht. Der Esau ist logischerweise, kommt ja zurück zum Vater und will den Segen abholen. Und der Vater sagt, der fängt an zu zittern, so steht es. Der Vater fängt an zu zittern, ich habe den Segen schon gegeben. Was ist passiert? Ich bin betrogen worden. Der Esau kapiert das auch. Der Esau will unbedingt den Jakob umbringen, damit er wieder in den Segen kommt. Also so weit ist er bereit zu gehen, aber er will immerhin warten, bis der Vater ja auch gestorben ist. Also der soll das nicht noch miterleben. Sehr viel Feingefühl hat er, wenn wir von dem reden. Und dann ist also der Jakob auf der Flucht und von Beersheba nach Haran und in der Wüste und schläft, der Stein unter dem Kopf, also nicht sehr bequem, also von wegen dem Gesegneten, oder? Er hat noch nicht so viel gemerkt vom Gesegneten sein. Und im Traum, in der Nacht, mitten in der kalten Wüste, in der Wüste wird es unglaublich kalt, selber mal so erlebt. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte, und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und sprach: Durch dich und deinen Nachkommen soll alle Sippen der Erde gesegnet werden. Wow! Alle Sippen der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Wow! So begegnet Gott hier dem verzagten, müden, hinterhältigen Jakob. Er begegnet ihm nicht, und das möchte ich hier betonen, weil er so einen frommen, feinen, gottvertrauenden Mensch ist, sondern obwohl er ein hinterhältiger Egoist ist. Das müssen wir hier sehen. Obwohl er noch ein hinterhältiger Egoist ist, gibt Gott ihm in diesem Moment schon die Verheißungen. Gott hat einen anderen Maßstab. Er sieht, der Jakob strebt nach dem Segen Gottes. Aber dann erwacht er am Morgen. Er weiß, das war ein übersinnlicher Traum. Und er sagt, er betet zu Gott. Wenn Gott bei mir ist, er betet nicht direkt. Wir müssen immer solche Stellen genau anschauen. Er betet ja nicht direkt, er spricht Gott nicht direkt an. Er sagt hier, wenn Gott bei mir ist, er hat noch keine persönliche Gottesbeziehung, und mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. Wow, das ist genau das, was wir heute haben. Gott darf mein Gott sein, wenn er das macht, was ich will. Gott darf in meinem Leben die erste Geige spielen, wenn ich der Dirigent darf sein. Das ist es. Und das ist bis auf den heutigen Tag das Problem schlechthin unter Christen. Wir müssen das mal sehen. Wenn Gott dann andere Taktangaben gibt, oder sagt, du bist nur die fünfte Geige, oder du hast jetzt mal eine Auszeit, du bist jetzt gerade nicht dran mitspielen, dann gibt es Probleme mit Gott. Hier, an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich dann ihm den Zehnten geben. Ich habe mit Gott einen Deal gemacht. Es ist um einen X-Millionen-Betrag gegangen im Lotto. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du mir jetzt gewinnen lässt, die Hälfte gebe ich dir. Jetzt könnt ihr denken, ob ich gewonnen habe oder nicht. Ich habe nicht gewonnen. Gott hat auch nicht die Hälfte von dem bekommen. Gut, ich habe schon gedacht, die Staatsabgaben, die müssen auch schon noch eingerichtet, gerechnet sein. Aber egal. Aber manchmal sind wir genau so. Manchmal sind wir doch genau so unterwegs. Er ist eigentlich ein totaler Egoist. Wenn du mir eine schöne Freundin, eine liebe Freundin schenkst, dann werde ich dir dienen. Und dann werde ich die und die Aufgaben wahrnehmen. Wenn du machst, dass meine Kinder ganz brav und ruhig und fromm sind, dann werde ich mich in der Gemeinde einsetzen. Wenn du mich erfolgreich lassen und ich zu Wohlstand und Reichtum komme, dann werde ich dir viel geben. Und wenn du mir Gesundheit wieder schenkst, dann werde ich mich einsetzen in deinem Reich. Wenn du das und jenes machst, Gott darf mein Gott sein zu meinen Bedingungen. Das haben wir hier. Er ist Egoist. Und darum ist die Frage, was zeichnet der Egoist aus? Wir haben hier eigentlich das Bild von einem Egoist. Ein Egoist sucht den eigenen Vorteil. Er will seine Ehre vortragen. Sein Name muss erwähnt werden. Es muss für ihn etwas rausspringen, wenn er sich einsetzt. Oder Aufgabe und Verantwortung übernimmt. Sie legen Wert auf Position, auf Titel und Positionen und können das auch gegen aussen Kunst tun. Und es geht darum, dass letztendlich das, was passiert, zu ihrem Vorteil kann passieren. Also das kurz zusammengefasst, was ein Egoist ausmacht, das sehen wir hier. So, jetzt passiert hier etwas, wo ich jetzt hier drei Kapitel aussen. Ihr kennt die Geschichte, wie der, eigentlich der Jakob nachher zum Opfer von seinen eigenen Machenschaften wird, vom Laban, von seinem Schwiegervater reingeliemt wird und was da alles abgeht. Die Geschichte lohne ich aus, sondern wie, dass Gott hier ihn segnet. Er muss flüchten. Er ist auf der Flucht mit seiner ganzen Sippe, mit einer riesen Anzahl von Viechern. Er ist wirklich reich geworden, materiell reich geworden beim Laban, bei seinem Schwiegervater. Er hatte zwei Frauen, ein paar Kinder. Also, das ist eben das, was ich rauslasse. Und dann weiss er ist auf der Rückreise jetzt und der Jakob betet zu Gott. Und schon wie er dort hier. Er hat Schiss, seinem Bruder zu begegnen. Er hat riesen Schiss, wie wird die Begegnung kommen? Der hat ihn ja umbringen. Und er sagt, du Gott meiner Väter. So spricht er nach, habe ich hier nicht drauf. Du Gott meiner Väter. Dann merkt man, keine persönliche Gottesbeziehung. Du Gott meiner Väter. Du Gott meiner Väter, du hast meine Väter gesegnet, du hast ihnen gut, du hast einen Plan, aber persönlich nicht. Und dann kommt er aber mit seiner Bitte, rette mich doch vor meinem Bruder Esau. Ich habe solche Angst vor ihm. Du hast mich doch, jetzt erinnere dich noch an seine Versprechen. Du hast mir doch versprochen, du beschützt mich. Ich lasse dir gut gehen. Jetzt nimm dir die Zitate, die Gott ihm versprochen hat. Und er kann es dir nicht ganz noch sein, auch noch sein eigenes dazu zu tun. Es heisst dort hier, wo er gehört, er kommt mit 400, der Esau kommt ihm mit 400 Leuten entgegen, also keine Chance. Der Jakob hat keine Chance gegen seine Brüder und die 400 Leute. Und dann sagt er sich, ja, ich muss ein bisschen schleimen. Ich muss ihm Geschenke entgegenkommen. Und er lässt verschiedene Geschenke ihm entgegenkommen. Zuerst mal 200 Geißen und 20 Ziegenböcke. In der nächsten Truppe, in der nächsten Tranche 200 Schafe und 30 säugende Kamel. Und dann noch Kühe und Stieren und Esau. Also, wow, da gibt Gas, oder? Um seine Brüder hier zufrieden zu stellen. Um, wenn möglich, das Problem zu beheben. Und dann sehen wir etwas. Sie sind unterwegs nach Hause. Ins verheißene Land. Und er bringt seine Familie und seine Viecher alle schon mal über den Fluss, über den Jabok. Und dann steht er hier. Und er bleibt allein zurück. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat er noch einmal die Stille wollen. Vielleicht hat er noch einmal wirklich mit Gott reden. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm. Der Begriff hier kämpfte, das war ein unglaublicher Kampf. Da ist es Herzerssache gegangen. Bis zum Morgen gerade. Das war nicht ein 5-Minuten-Kämpfli. Das war nicht so geschwingen im Schwingen, oder? So, wuscht, wuscht. Okay, meinst du, sie sind ja noch ein paar Minuten dran. Dann hast du noch einen Kampfrichter da und so weiter. Nein, das geht zur Sache. Bis zum Morgen gerade. Als der Mann merkte, dass er Jakob, es wird nicht gesagt, wer hier mit ihm kämpft. Vielleicht hat er Esau gedacht, ist das mein Bruder? Ist es ein Kämpfer, ein Soldat von meinem Bruder? Ist es erfindlich? Ist es ein Räuber? Ist es irgendein? Er hat keine Ahnung gehabt. Er sieht einfach, er ist am Kämpfen und am Kämpfen. Oder kann er nicht besiegen? Und der andere hat ihn auch noch nicht besiegt, bis zum Morgengrauen. Und dann gibt ihm sein Kampfgegner, ich nenne es mal so, sein Kampfgegner, macht halt aus und haut ihm eins auf die Hüfte. Wasch, und dann kracht es. Und dann ist das Hüftgelenk kaputt. Es ist ausgerenkt. Und der Jakob merkt, jetzt bin ich am Boden, auf dem Rücken. Und er sagt, er packt den Kampfgegner. Und er hat auch gemerkt, etwas ist speziell in dem Ganzen. Er packt ihn und sagt, und will ihn nicht mehr gehen. Und der Mann, der Kampfgegner, sagt, lass mich gehen. Denn es dämmert schon den Morgen. Und Jakob sagt, und jetzt kommt die Bekenntnis- und Hingabephase, jetzt ist die Kampfphase gewesen. Ich will es selber machen, ich will den besiegen. Ich will meine Gegner besiegen. Ich will sie bestechen und besiegen oder eben mit Kampfeslust. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wow, jetzt ist etwas passiert. Ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Und dann fragt der Kampfgegner, ich nenne es immer noch Kampfgegner, der Mann fragt, wie heißt du? Und dann sagt der Jakob, ich bin der Erstgeborene Esau, ich bin der, den du musst segnen, ich bin doch, nein, er sagt, ich bin Jakob. Ich bin der Zweitgeborene, der Fiesling, der Fersenhalter. Ich bin Jakob. Es kommt zu einer Bekenntnisphase. Es kommt zu einem Zerbruch. Wortwörtlich, mit der Hüftgelenk ist es zum Zerbruch gekommen. Und hier kommt ein seelisch-geistlicher Zerbruch zum Ausdruck. Der Jakob bekennt sich, ich bin nur der Jakob. Ich bin der Fiesling. Ich bin der Zweitgeborene. Ich bin der Fersenhalter. Und jetzt merken wir etwas. Wir reden von einer Veränderung, von einer neuen Identität. Das hat es gebraucht, der Zerbruch. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, ein Weizenkorn muss sterben, die Härtehülle muss aufbrechen, damit etwas Neues kann stehen, der Zerbruch. Und das muss passieren, aber das wird kaum mehr geredet in unseren Gemeinden. Wir sind voll gepowert mit Ausdrücken Power-Evangelium, Power-Kraft, Power-Wunder, Power-Gebet, Power-Heilung. Wir möchten glänzen mit, weiss ich was für Auswirkungen. Und wir haben das Vergessen, die konfrontierende Sprache vom Kreuz und vom Zerbruch und von Buß und Vergebung zu verwenden, wo echt nachher von der aus, wo die Kraft ausgeht. Und dann bekommt er die neue Identität von Gott. Er muss ihn nicht erkrampfen, nicht erwürgen, nicht erkämpfen und nicht erschleichen mit irgendwelchen Vorgaben, die er gar nicht hat. Er muss sich auch nicht einschleimen. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Du bist jetzt durchs Verlieren, jetzt bist du der Verlierer. Jetzt bist du am Punkt der Selbsterkenntnis. Und jetzt bist du zum Gewinner gedrungen. Jetzt bist du zum Gewinner gedrungen. Und dann heißt es hier, die Sonne ging gerade auf, als er Penuel, das bedeutet angesichts Gottes, verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Und ich stelle mir jetzt so den Jakob vor, wie er über den Fluss kommt mit zwei Stöcken. Ich kann mir das vorstellen, wie er über den Fluss kommt, Schmerz, in blaue Flecken, wie ein Boxer nach dem K.O. Zerrissene Kleider. Er ist völlig am Ende und er hinkt. Und Leute, seine Leute gesehen haben. Und sie haben Touren. Und sie rufen ihm schon von weitem zu, Jakob, Jakob, was ist dir Furchtbares passiert? Was bist du für einen Find begegnet? Und der Jakob mit strahlenden Augen ruft er schon von weitem, nein, ich bin Gott begegnet. Und er hat mich gesegnet. So sieht gesegnet aus. So sieht gesegnet aus. Ist das weltfremd? Ja, das ist weltfremd. Definitiv, das ist weltfremd. Power. Power. Ja, Power. Das ist gefragt. Aber er ist in dem Moment reich gesegnet worden. Wollen wir verändert werden? Wollen wir gesegnet werden? Der Jakob, der Jamie. Ich hoffe nicht, dass er das durchmachen muss, was hier der Jakob durchgemacht hat. Wir sind alles Kämpferlis. Und wir wollen kämpfen und wir wollen machen. Wir wollen. Manchmal sind wir egoistische Macher. Manchmal gleichen wir so, sehr oft sogar, dem Jakob. Und Gott will uns an den Punkt bringen, wo er uns segnen kann. Damit wir in diesem Moment zu Israel werden. Gott kämpft, bedeutet Israel. Gott kämpft. Gott kämpft für uns. Gott kämpft auch für uns. Für uns als Gemeinde. Gott kämpft für uns in dem Dienst, wo wir stehen. Gott kämpft für unsere Familie. Wir müssen einfach unsere Schwachheiten entdecken, eingestehen und sagen, hier stehe ich an. Mit dem muss ich leben. Ich bin ein Hinkender. Ich bin ein Fiesling. Ich bin nur der Zweitgeborene und nicht der Erstgeborene. Und ich spiele vielleicht nur die fünfte oder sechste oder zehnte Geige. Und ich spiele sie nur dann. Ich will sie nur dann spielen, wenn du mir den Einsatz gibst. Du bist der Dirigent. Du bist der Taktgeber und nicht mehr. Merken wir, das macht den Unterschied. Wenn wir die erste Geige spielen, ja, vielleicht auch nicht. Aber Gott ist ein Dirigentenpult.